Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Why are you so important?
Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster.
If she so much as twitches.
Das waren ein paar Sekunden aus dem Trailer der HBO-Serie The Last of Us mit dem großartigen Pedro Pascal. Und damit herzlich willkommen zu Schneller Schlau, Nerd Alert für alle, die neugierig auf morgen sind. Ich bin Andreas Albes und ich gebe zu, ich bin süchtig nach Serien. Ich finde es einfach faszinierend, wie sich die Macher von Serien heute darum bemühen, auch Katastrophenszenarien wissenschaftlich plausibel darzustellen. Bei The Last of Us allerdings war mein erster Instinkt, das ist jetzt doch ganz schön Hollywood. Knapp zusammengefasst geht es darum, dass sich Pilze über die Welt ausbreiten und die Menschheit unterjochen. Ziemlicher Unsinn, habe ich gedacht, bis ich eine Geschichte auf dem Schreibtisch hatte, die man in unserer aktuellen PM-Ausgabe nachlesen kann. Die Autorin ist Katharina von Ruschkowski, PM-Spezialistin für alle Naturthemen, was Pilze selbstverständlich einschließt. Schön, dass du wieder bei uns bist, liebe Katharina.
Hi Andreas, schön wieder da sein zu dürfen.
Du hast eine Geschichte über Schleimpilze geschrieben und darin heißt es, Schleimpilze seien intelligent, ohne ein Gehirn zu haben. Das musst du mal erklären.
Ja, vielleicht das vorweg. Schleimpilze sind tatsächlich einige der echt spannendsten Kreaturen, die die Evolution so hervorgebracht hat, weil, wie du sagst, sie denken, ohne ein Gehirn zu haben. Und sie lösen damit Knobelaufgaben binnen Tagen, für die Menschen jahrelang gebraucht haben. Aber bevor ich dazu komme, lass mich vielleicht erstmal erklären, was solche Myxomyceten, so ihr Fachname, eigentlich sind und wie sie aussehen. Denn das Besondere ist, die werden mehrere Quadratmeter groß bisweilen und sind doch ein Lebtag Einzeller. Nur so zum Vergleich, ich bin 1,58, ich bin eine Frau und ich bestehe aus 250 Billionen Zellen. Billionen ist eine Zahl mit 12 Nullen.
Wenn diese Wesen so spannend sind, warum habe ich dann noch nie von ihnen gehört?
Tröste dich, hatte ich früher auch noch nie. Denn es ist so, man braucht schon ziemlich gute Mikroskope und vielleicht noch mehr reichlich Wissen um die Verwandlungskunst der Schleimpilze, damit man die entdeckt. Und deshalb ist auch die Forschung verhältnismäßig spät dran gewesen, was die Erforschung von Schleimpilzen anbelangt.
Und dann fangen wir mal von vorne an. Wo entdecke ich diese Schleimpilze?
Also du könntest in den Wald gehen, wo reichlich Totholz ist, aber es reicht auch schon, wenn du zur Fensterbank gehst. Da stehen vielleicht ein paar Blumentöpfe, da sind Schleimpilze drin, aber dann eben auch im Garten, im Holzschuppen. Was man wissen muss, Schleimpilze sind trotzdem die meiste Zeit unsichtbar. Sie sind tausendstel Millimeter groß lange Zeit ihres Daseins und leben halt als solche Winzlinge im Untergrund. Und nur in ihren Wucherphasen, dann drängen sie ans Tageslicht und dann bilden sie so grellgelbe, klebrige Kleckse.
So ein Schnodder also.
Ja, Schnodder. Manche sagen auch, Rehkotze.
Okay, ich gebe zu, ich bin nicht so oft im Wald, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das aussieht.
Ja, selbst Naturkundler haben sich ja Schleimpilze, wie ich gesagt, habe lange gar nicht angeschaut. Und erst seit wenigen Jahrzehnten macht man das. Und dabei hat man eben festgestellt, dass diese unscheinbaren, teils scheußlichen Gebilde also ziemlich schlau sind.
Kein Gehirn und trotzdem schlau. Ich kenne einige Menschen, die haben ein Gehirn und sind dennoch nicht besonders clever. Übertreibst du da nicht mit deinen Pilzen?
Nö.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Andreas, du bist doch rumgekommen. Warst du schon mal in Tokio?
Ja, auf jeden Fall. Eine irre Stadt, ein Gewusel, noch schlimmer als in New York.
Bist du da U-Bahn gefahren?
Ich würde sagen, die beste U-Bahn, die ich je benutzt habe.
Ja, und ich glaube, damit stehst du nicht allein mit dieser Meinung, denn Tokio hat wirklich eines der dichtesten und meistgenutzten U-Bahn-Netze der Welt. Und die Planer haben, klaro kann man sich denken, ewig daran getüftelt. Und dann hat man genau diese Aufgabe einem Schleimpilz übergeben und, oh Wunder, so ein Schleimpilz kam nach 2 Tagen auf die gleiche, in Teilen gar bessere Lösung. Sprich, so ein Schleimpilz hatte sich noch effizientere Trassen ausgedacht.
Stopp, 1 Million Fragen. Du behauptest, dass diese Myxomyzyten ein U-Bahn-Netz entwickelt haben, ein U-Bahn-Netz einer Multimillionen-Metropole wie Tokio?
Nichts anderes, also genau das. Und zwar wann? Das war im Jahr 2010. Vielleicht für den Hintergrund, damals wussten Forscher schon, dass Schleimpilze der Art Fusarium pulicephalum sich ausbreiten, um etwa Nahrung zu finden. Und im Falle von Fusarium pulicephalum zum Beispiel Haferflocken, die wollten sie essen.
Haferflocken?
Ja, genau, die mögen diese Schleimpilze, diese Art von Schleimpilzen mag die besonders gern. So, und dann hat man Folgendes gemacht. Die Forschenden häuften auf einer Landkarte, die den Großraum Tokios abgebildet hat, Haferflockenhäufchen auf. Und zwar immer in der Position von den Nachbarstädten dieser japanischen Millionenmetropole.
Also so lauter Haferflockenkleckse um das Zentrum Tokios herum.
Ganz genau, so. Und dann setzten sie den kleinen Schleimpilz, den setzten sie ins Zentrum. Und dann guckten sie und staunten, denn Nach 2 Tagen, ich habe es ja schon verraten, hatte sich Physarum Polycephalon zu den Haferflocken hinbewegt, also zu den Nachbarstädten. Und das Verblüffende war, die Wege, die er genommen hatte, dieser Pilz, die waren 0,0 willkürlich. Die Forschenden stellten dann nämlich fest, dass der Pilz fast exakt das Schienennetz Tokios abgebildet hatte und in manchen Abschnitten war die Lösung eben noch besser.
Nochmal zurück. Schleimpilze haben also weder Sinnes- noch Nervenzellen, also keinen Grips. Wie gelingt Ihnen das?
Ja, das ist jetzt so eine komplizierte Sache, obwohl mir Forschende immer erzählt haben, dass da eigentlich ein ganz einfaches Prinzip zugrunde liegt. Ich versuch's mal zu erklären. Also, so ein Schleimpilz, wenn der sich fortbewegen will, dann schickt der andauernd Probestränge aus. Also damit sucht er nach Nahrung oder Artgenossen. Das sind so kleine Ärmchen, die dann plötzlich aus dem Klecks rausragen. Nach dem Motto, schauen wir hier mal, schauen wir da mal, gucken, ob dort was ist. Und stößt einer dieser Probestränge auf Nahrung, also zum Beispiel eine Haferflocke, dann entweichen Signalmoleküle ins Netzwerk, chemische Botenstoffe. Und dieses Netzwerk reagiert sofort. Das fährt seine Pumpleistung hoch und verstärkt damit vor allem das Wachstum dieser Ärmchen, die den kürzesten Weg zwischen den Signalquellen gespannt haben.
Also wenn ich mir das bildlich vorstelle, bin ich wieder bei meiner TV-Serie, die ja teilweise ganz schön gruselig ist. Doch für mich klingt das weniger nach Pilzen, für mich klingt das eher nach Tieren.
Ja, dein Verdacht ist gar nicht so falsch. Also tatsächlich sind nämlich Schleimpilze, obwohl sie dem Namen nach Pilze sein sollen, gar keine Pilze. Wenn man diese Wesen unter dem Mikroskop anguckt, sehen sie Pilzen schon am ähnlichsten. Dann haben sie diesen Stiel und dann haben sie diese Fruchtkörper. Und genau deshalb haben ja auch frühe Naturkundler gesagt, okay, das müssen Pilze sein. Aber wie du sagst, sie können sich ja gleichzeitig gezielt fortbewegen. Und das schreibt man eigentlich sonst nur tierischen Wesen zu. Und darum hat man dann eine Zeit lang gesagt, okay, dann sind es halt Pilztiere, halb Pilz, halb Tier. Mittlerweile ist schon wieder alles anders. Mittlerweile geht man davon aus, dass sie einen eigenen Weg in der Evolution gegangen sind und man die eher in eine Schublade stecken kann mit Amöben, Algen, Bakterien, also Einzellern.
Jetzt kenne ich dich ja schon eine ganze Weile, Katharina, und immer wenn ich dich frage, wozu sind Wesen eigentlich nützlich, dann schüttelst du den Kopf, weil natürlich klar, alle Wesen haben irgendwo einen Sinn, sonst wären sie von der Evolution längst ausgekehrt worden. Aber ich muss es wieder tun. Liebe Katharina, wozu sind diese Schleimpilze nützlich?
Okay, gestattet. Wobei die Antwort bei den Schleimpilzen noch nicht so klar ist. Was klar ist, Schleimpilze sind uralt. Sie zählen zu den ältesten Arten überhaupt, die man bislang auf der Erde gefunden hat. Und sehr wahrscheinlich sind sie parallel zum Erdboden entstanden, also vor knapp 1 Milliarde Jahren. Und sie sind, das ist eine Vermutung, dazu geschaffen oder dazu nützlich, um auf dich einzugehen, Bakterien, die man ja zuhauf in Myriaden im Boden hat, umzusetzen in Nährstoffe. Also die werden verstoffwechselt und dadurch für andere Wesen nutzbar, zum Beispiel als Nährstoff. Und seither, also seitdem sie entstanden sind, vor rund 1 Milliarde Jahren, haben sie fast jeden Flecken Lebensraum auf der Erde erobert. Also man findet darum Schleimpilze selbst in Sand- und Eiswüsten, bislang etwa 1000 Spezies weltweit.
Und wie viele davon sind in Deutschland schon entdeckt worden?
Schätzungsweise 400. Übrigens, es gibt einen, der hat sehr, sehr viele, die meisten entdeckt. Und das ist der Naturfilmer Karl-Heinz Baumann. Toller Typ, habe ich vor kurzem gesprochen. Ein Schwabe, mittlerweile an die 90. Und wie der die gefunden hat, schon das ist eine Story wert. Nämlich vor 50 Jahren stiefelt der Naturfilmer mit seiner Kamera, damals noch so groß wie ein Bierkasten, in den Wald. Und er will also Totholz und Rindenstrukturen filmen. Er nimmt auch ein paar Stücke mit, die von Pilzen überwuchert sind. Und er will dann also er baut das in seinem Labor auf und will mit der Zeitrafferkamera festhalten, wie diese Pilze dann werden und vergehen. So, macht er, guckt sich tags drauf seine Aufnahmen an und reibt sich die Augen und glaubt kaum, was er da sieht.
Nämlich?
Mini, mini kleine orangefarbene Farbkleckse waren tags zuvor auf den Pilzhüten. So, die hatte er kaum wahrgenommen. Und diese Mini-Kleckse waren über Nacht zu aufgestielten kleinen Christbaumkügelchen in metallisch glänzenden Blau- und Grüntonen zusammengeschnürt. Und Baumann findet das nur mit Mühe heraus, was da überhaupt passiert ist. Googeln gab es damals ja noch nicht. Er kommt mit Büchern, Naturbüchern irgendwann zu dem Schluss, okay, das müssen Schleimpilze sein, und zwar der Art Physarum psittacinum. Und auf diese Weise entdeckt er halt für sich erstmal die Schleimpilze und wird daraufhin zum Schleimpilzpapst in Deutschland.
Du hattest am Anfang gesagt, Schleimpilze sind Einzeller. Was bedeutet, Zellteilung scheidet für Wachstum aus. Auf der anderen Seite werden sie riesig. Wie breiten die sich dann aus?
Ja genau, wir teilen uns, um mehr zu werden und die vereinen sich quasi, um mehr zu werden, um zu wachsen. Schleimpilze verschmelzen einfach miteinander. Kannst du dir so vorstellen, treffen sich 2, 3, 4, fließen die einfach zu immer größeren, immer mächtigeren, Kotzeflecken zusammen. Naturfilmer Baumann hat mir damals so einen kleinen Videostream gezeigt von einem handgroßen Schleimer, also da waren schon mehrere zusammengeflossen, die dann so in Richtung Pilz gerobbt sind, den wollten sie auffressen. Und dieser wird dann umflossen, einverleibt, weg ist er. Und wenn man das dann so sieht, Andreas, so in vielfacher Vergrößerung, dann kommt man nicht da um deinen Thriller umhin, daran zu denken. Es wird einem wirklich bange angesichts dieser Monster, die alles einschleimen und einverleiben.
Ja, genau, das kommt der Serie auch wirklich ziemlich nahe, denn genau das ist das Szenario. Es breitet sich unendlich aus. Wenn ich mir das aber mal vorstelle, ich meine, wir reden hier wirklich von einem Film. Auf der anderen Seite kann ja dieses unendliche Ausbreiten eines Schleimpilzes oder mehrerer Schleimpilze zum Problem werden. Wie ließe sich denn diese Ausbreitung stoppen?
Die regelt die Natur ganz allein und zwar einfach durch Trockenheit. Also Schleimer brauchen halt einfach ein gewisses Maß an Feuchtigkeit, um überleben und um sich fortpflanzen zu können. Und fehlt jetzt der Regen, dann fallen sie relativ bald in so eine Trockenstarre. Sie sind dann nicht tot, also sie können in dieser Trockenstarre, in diesem Gebilde, was sie dann bilden, können sie jahrelang ausharren. Man hat schon welche gefunden, die waren jahrelang in Trockenstarre und übrigens auch können die, also die Sporen, mit denen sie sich weiter verbreiten, die können fast ein Menschenleben lang im Boden überdauern.
Und beim nächsten Regen werden sie dann wieder zum Leben erweckt.
Na, ganz genau das.
Und wann verwandeln sich diese Biester dann in diese Schönheiten, die wir in der aktuellen Ausgabe von PM veröffentlichen?
Ja, während der Fortpflanzung.
Wenig verwunderlich, da packt die Natur ja meistens ihren Schminkkasten aus. Aber beschreib unseren Hörern doch mal, wie diese Myxomyziten dann aussehen.
Irre schön, irre unterschiedlich, das muss man echt sagen. Also ein Schleimpilz der Art Acria affinis, der verwandelt sich dann von so einem Klecks zu himbeergleichen Früchtchen. Sieht irre aus. Manche modellieren aufgespießte Haselnüsschen oder werden zu so einem Büschel Wunderkerzen oder zu so einem schönen Kissen, kann man sagen, wie so Sprungfedern sind dann darin. Und aus diesen werfen dann die Schleimpilze ihre Sporen weit weg. Damit verbreiten sie sich. Und als weitere Möglichkeiten, in die Welt hinauszuschießen, gibt es dann natürlich noch den Wind oder Regen oder neugierige Tiere, die einfach mal zubeißen und das dann weiterschleppen.
Das klingt faszinierend und ist auch wirklich schön anzusehen. Sag mal, kann man die auch essen?
Tatsächlich eine Art und das tun Menschen in Mexiko, da gilt das als Spezialität mit besonderem Namen Mondkacke.
Mondkacke, also um derbe Bezeichnung kommen wir heute wohl nicht herum. Mich fasziniert aber am meisten diese hirnlose Intelligenz. Kann man sich die nicht noch anders zunutze machen, als U-Bahn-Netze zu bauen?
Ja, tatsächlich, darüber wird sehr viel nachgedacht, auch hier an deutschen Unis. Und zwar guckt man da, wie Schleimpilze mit ihrer Art zu leben und zu denken etwa Erkenntnisse über den menschlichen Körper bringen können. Ich sagte bereits, in Deutschland wird daran geforscht, nämlich in München. Karen Alim, eine junge Forscherin, will die Schleimer zum Beispiel nutzen, um das Adersystem des Menschen besser zu verstehen.
Das kann ich mir wiederum auch gut vorstellen, denn wenn man sich so ein Adersystem anschaut, dann hat das ja schon große Ähnlichkeit mit so einem ausgebreiteten Schleimpilzsystem.
Genau, und Karen Alim, die schaut jetzt, wie verhält sich so ein System, wenn man wichtige Verbindungen kappt. Kann bei uns Menschen ja passieren, zum Beispiel durch einen Schlaganfall. Dann sind plötzlich wichtige Gefäße verstopft oder blockiert. Und was macht man dann? Sollte man das übrige Netzwerk dann stärken? Oder sollte man zum Beispiel operativ so eine Blockade lösen? Und wenn man das bald besser weiß, könnte man vielleicht Schlaganfallpatienten besser und sanfter behandeln.
Das sind doch gute und spannende Aussichten am Ende unseres Podcasts. Und wer sich anschauen möchte, wie diese Schleimpilze aussehen, kann das, wie gesagt, im aktuellen PM-Heft tun. Liebe Katharina, es war wie immer höchst unterhaltsam und lehrreich mit dir. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
My pleasure. Komme gerne wieder.
Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein paar Sternchen, empfehlt uns weiter auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Andreas Albes und sage danke, bis zum nächsten Nerd Alert.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.